Das wünschst du keinem Menschen. Das ist wie durch die Hölle durch müssen. Also durch eine gefühlte emotionale auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Arne Kopfermann. Er ist einer der bekanntesten christlichen Musiker Deutschlands. Und er hat eine der größten Tragödien erlebt, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Seine Tochter Sarah stirbt bei einem Autounfall und er selbst sitzt am Steuer. Wie er mit all dem umgeht und wie er nach all dem noch singen kann und was er mit seinen Liedern bewegen will, darüber reden wir heute. Arne, herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein.
Großartig, dass du hier bist. Sag mal, weißt du, wie viele Lieder du eigentlich geschrieben hast?
Das ist so schwer zu sagen, weil ich aus dem Englischen einige übersetzt habe. Einige hundert, meine ich.
Und, einige hundert, ja, schon mal übersetzt.
Ich glaube, im Moment sind in der GEMA-Datenbank offiziell 846 drin. Und dann gab es noch ein paar davor und dazwischen, die auch nicht registriert wurden. Also sagen wir mal grob 1000.
Knapp unter 1000 oder so, also grob 1000. Ja. Es ist Wahnsinn. Aber du singst immer noch gerne, ne? Singen ist dein Leben.
Ja, und Texten, also beides. Das eine ist ja performen, wenn du von Singen redest. Das andere ist aber auch Menschen Botschaften ins Herz zu singen. Und als christlicher Popmusiker bist du ja im Message-Business. Also dieser Teil ist nicht ganz unwichtig, aber ohne Melodie funktioniert das auch nicht.
Woher nimmst du die Worte und die Töne und die Kreativität und die Energie?
Na, aus ganz vielen, vielen Quellen. Ich liebe zum Beispiel Filme, ich liebe Serien, ich liebe es, das Leben zu beobachten, Beziehungen zu beobachten, Menschen anzuschauen, gesellschaftliche Tendenzen aufzunehmen. Ich muss immer mit wachen Augen durch die Gegend laufen und das führt dann auch zu dem Wunsch zu schreiben. Nun gibt es viel Schreiber und wenig Schreiber. Manche, die können das gerade mal in 3 Lieder im Jahr pressen und wenn ich täte, wie ich könnte, dann könnte ich jeden Tag einen Song schreiben. Einfach, weil ich diese zu dieser zweiten Kategorie gehöre.
Das heißt, es fließt bei dir von der Wahrnehmung sofort in die Feder. Du hast sofort etwas, was...
Genau, nun sagt man ja, dass 10.000 Stunden nötig sind, um in etwas Meister zu werden. Also ein Teil ist Handwerk. Das ist natürlich nicht alles Kunst, sondern es ist nicht alles das Rad neu erfunden oder das Wort, auf das die ganze Welt gewartet hat. Sondern manchmal ist es auch von verschiedenen Seiten dasselbe Thema nochmal wieder anzuschauen. Und manchmal bleibt so ein Song dann auch in der Versenkung verschwunden und manchmal macht er eine Welle.
Was zu Liedern führt und was Ausdruck findet in vielen Gedichten und Liedern sind ja oft auch Erfahrungen, die sehr nahe gehen. Du hast sehr Schweres erlebt. Ich habe dich gleich mit so angekündigt, weil das zu deinem Leben gehört, der Unfall von Sarah. Ja. Schon über 10 Jahre her. Kannst du eigentlich noch drüber reden?
Ja, ich kann darüber reden, weil ich mich entschieden habe, dass das ein Teil meines Bearbeitungs- und Verarbeitungsmechanismus ist. Wenn ich das nicht könnte, ich habe mir damals so ein paar Dinge gesagt. Wenn ich regelmäßig in Tränen ausbreche, höre ich auf, darüber zu reden in der Öffentlichkeit. Wenn es nichts mehr mit mir macht, wenn ich emotional erstarre, wenn ich darüber rede, dann höre ich auf, darüber zu reden. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe schon so viel darüber geredet, dass es keine neuen Worte mehr gibt, die sinnvoll sind zu sprechen, dann will ich es auch weniger und weniger tun.
Dass es nicht mechanisch wird, ne?
Genau.
Immer die gleichen Sätze.
Und genau, so. Weil es ist ja am Ende immer noch reales Leben und eine existenzielle Krise meines Lebens. Und die verdient auch, dass sie Leben in sich hat und Schmerz in sich behält. Denn das ist selbstverständlich der Fall. Und zwar nicht nur wegen damals, sondern auch wegen all den Auswirkungen, die ein solcher Verlust bis in die Ist-Zeit hat.
Lass uns nochmal festhalten, für alle, die vielleicht noch nicht so darum wissen, du hast das schon öfter erzählt oder sehr oft, hast auch drüber geschrieben, ein Buch geschrieben und so. Es war September 2014, ihr wart im Auto unterwegs und du bist abgebogen und hast ein entgegenkommendes Auto übersehen. Ein Taxi, glaube ich, ne, das in euch reingefahren ist. Was ist dann passiert?
Wir waren in Lübeck auf der Intensivstation, 10 Tage zwischen Bangen und Beten, Hoffen und dann irgendwann loslassen und haben im Prinzip dann all die Stufen erlebt, die so Trauer und Trauma Verarbeitung mit sich bringen können, die immer unterschiedlich sind, weil Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit dem Verlust umgehen. Ich persönlich habe relativ fix eine 2-jährige Traumatherapie angefangen, die für mich unbedingt notwendig war, um das zu überleben, aber auch, weil Beziehungen so gefährdet sind. 4 von 5 Ehen zerbrechen in Deutschland an dem Verlust eines Kindes. In Amerika sind es sogar 19 von 20. Das kann vielleicht so ein bisschen signalisieren.
Das ist wahnsinnig viel. Ich habe das auch gelesen.
Es hängt einfach damit zusammen, dass man hofft, dass der Mensch, der nun da an meiner Seite ist, von allen Menschen auf der Welt doch am ehesten verstehen müsste, was in mir vorgeht. Aber diese Verarbeitungsmuster eben so unterschiedlich sind. Bei uns genau dasselbe. Ich bin der, der es öffentlich gemacht hat und es nach außen trägt, der mit dieser Trauer sehr offensiv umgegangen ist, als der Musiker, der sowieso das Herz auf der Zunge trägt. Und meine Frau ist das ganze Gegenteil davon, hätte es am liebsten wirklich nur mit ihrem engsten Freundeskreis und mit sich ausgemacht. Deswegen hat sie auch bis auf den heutigen Tag eigentlich alle Medienanfragen und alle öffentlichen Auftritte von uns beiden zu diesem Thema abgelehnt. Das heißt nicht, dass sie nicht damit auch umgeht und die Dinge nicht auch für sich verarbeiten muss, aber sie tut es eben ganz anders. Und über diese Sachen redet man so selten. Deswegen ist es so wichtig, dass es die Menschen wie mich gibt, die das auch öffentlich machen. Genau.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, so ein Stück Trauerarbeit, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat. Aber der Punkt jetzt, wo der Unfall war, es ist ja so, wenn du das so erzählst, ist es immer so, die Geschichte, da ist so eine Art heile Welt zerbrochen. Jetzt ist keine Welt heil, auch ohne Unfall nicht. Und trotzdem ist da so etwas, was wo Normalität einfach vorbei ist, wenn es die auch vorher nie vielleicht so richtig gab. Aber trotzdem ist etwas ganz anders. Wie hast du diesen Bruch, diesen Schnitt, diesen Unfall erlebt, der so tief ins Leben einschneidet wie nichts anderes?
Eigentlich genauso, wie du es beschreibst. Es ist ein existenzielles Hinterfragen aller Dinge, die bis jetzt dein Leben ausgemacht haben. Es fängt mit dem, wie ich überhaupt meinen Alltag gestalte. Ich gehe nach draußen und mein Sohn will eine Schneeballschlacht machen und ich denke, wie banal ist jetzt eine Schneeballschlacht machen, wenn doch gerade vor wenigen Wochen meine Tochter gestorben ist. Also bis in das ganz, ganz einfache, elementare, alltägliche hinein, wo du merkst, das Leben ist einfach nicht mehr so, wie es war, und damit überhaupt klarzukommen und aber auch zu wissen, was ich in dem Fall einem 14-jährigen Jungen antue, wenn ich ihm nicht diesen kleinen Raum, immer noch Kind, Jugendlicher zu sein, zugestehen kann, weil ich ganz gefangen bin in meiner Realität, die gerade zerschmettert worden ist. Das wäre so ein kleines Beispiel. Zweites Beispiel ist eben diese Beziehungsfrage, wie du siehst, wie das hineinstrahlt in deine Beziehung und in die um dich herum. Das dritte ist, als Christ, der seitdem er ein kleiner Junge war, das immer als ewige Hoffnung in seinem Herzen getragen hat, dass der Glaube ihn trägt, kommt natürlich die Frage auf, wie ist das mit meinem Gottesbild? Was hatte ich vielleicht zum Teil auch für naive Vorstellungen von Gott, dass er mich schützt, dass das uns nicht passieren kann? Was natürlich, wenn man auf die ganze Welt schaut und ein bisschen mit offenen Augen schaut, Unsinn ist, aber was einem manchmal innerlich trotzdem so als Leitsatz im Hinterkopf ist, vielleicht sind wir verschont, vielleicht sind wir gefeit gegen bestimmte Formen von Leid, die in unser Leben kommen, und damit sich auseinanderzusetzen und damit diese Sätze auch zu hinterfragen, auch falsche Sätze.
Und das ist die große Illusion, also genau. Und darüber reden wir noch, auch wie sich dein Glaube verändert hat, dein Gottesbild. Ja. Ach, überhaupt alles. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher, Arne, es gibt so eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde, die zu diesem Podcast gehört. Ich gebe dir 2 Alternativen und du wählst eine aus oder legst eine dritte dazu. Wir werden sehen. Wir beginnen ganz leicht, morgens oder abends?
Abends.
Du bist ein Abendtyp. Der Musiker, Konzertbestreiter und so, oder?
Nicht ganz so schlimm, wie das Klischee klingt, weil ich natürlich auch funktionieren muss und es da Dinge gibt, die nur tagsüber funktionieren, aber tendenziell eher mal abends.
Eng oder weit?
Weit.
Sitzen oder laufen?
Laufen.
Du bist ein Läufer, ne?
Ich bin ein Läufer, weil ich es brauche für meine Gesundheit, für mein Wohlfühlen, weil ich sowieso viel zu viel sitze. Und merke, das andere ist dringend nötig. Ich hatte vor 2 Jahren so einen Punkt, wo ich ein extrem hohen Blutdruck bekam und meine Ärzte mich sehr warnte und sagte, Herr Kopfermann, Sie müssen jetzt was tun. Das hat mich nochmal so richtig ins Laufen gebracht.
Du bist dann 15 Kilometer am Tag gelaufen.
Ja, 3.500 Kilometer in einem halben Jahr und das hat ganz, ganz viel in Bewegung gebracht, auch in einer Phase, die sowieso nach Veränderung schrie, weil mein bisheriges Berufsbild sich da nochmal elementar verändert hatte nach den Corona-Jahren und so. Insofern verbinde ich mit Laufen, in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben, nicht erstarren.
Mhm. Weitergehen. Ja, spannend. Genießen oder verzichten?
Genießen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zunehmen oder abnehmen? Ja. Kann man jetzt so und so verstehen, ist ja klar.
Ich bin ja ein Typ, der gerne immer beide Seiten beleuchtet. In dem Fall wirklich beides. Ich möchte gerne zunehmen an Barmherzigkeit, zunehmen an Verständnis für Menschen, zunehmen an der Möglichkeit, auch Menschen, die erstmal anders erscheinen als ich, trotzdem eine Hand zu reichen. Ich möchte aber abnehmen in Engstirnigkeit. Ich möchte abnehmen, körperlich gesprochen, noch ein paar Kilo, damit es sich noch leichter anfühlt. Und ich möchte abnehmen in meinem Ego. Das ist ein Thema, was Künstler immer beschäftigt. Mhm. Wie viel davon braucht es, um zu funktionieren? Und wie viel ist auch wirklich kontraproduktiv und gar nicht gut für eine Botschaft, die man im Herzen trägt?
Hey, das klingt ja schon nach einem Buchmanuskript hier. Du hast ein richtiges Konzept für Zunehmen und Abnehmen. Aber wahrscheinlich ist das auch eine Lebensaufgabe.
Das ist so.
Bühne oder Studio?
Oh, ich wünschte, es wäre noch mehr Studio in meinem Leben, so wie früher, aber im Moment bleibt uns nicht viel übrig, als die Bühne zu wählen.
Okay, ist aber auch nicht schlecht.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz wunderbar. Aber es ist,
Das klingt so irgendwie wie ein Trauer. Ach, ich muss auf die Bühne.
Das ist ein bisschen Trauerarbeit, weil in den letzten...
Ehrlich, du vermisst das Studio.
In den letzten 30 Jahren hat sich Bühnenarbeit und Studioarbeit sehr die Waage gehalten. Ich habe zum Teil 4 bis 5 Platten im Jahr produziert. Und das sind extrem wunderbare Momente. Studioarbeit ist eine ganz andere Art, sich auszudrücken, als auf der Bühne zu stehen. Beides braucht's. Und wenn man beides nebeneinander stellen kann, ist es für einen Musiker ein Traum.
Gott oder Teufel?
Auf jeden Fall Gott. Teufel ist mir relativ unwichtig, weil ich möchte viel lieber auf den schauen, der gut ist, der Liebe ist.
Wenn du das so ansprichst, würdest du eigentlich sagen, du hast so ein Stück Hölle auf Erden erlebt mit dem Unfall oder ist das eine Beschreibung, die du nicht passend finden würdest?
Ja, das ist schon so. Also du suchst nach den Superlativbegriffen, um das auszudrücken, was wir erlebt haben. Das wünschst du keinem Menschen und das ist wie durch die Hölle durch müssen. Also durch eine gefühlte emotionale auf jeden Fall.
Können Worte sowas überhaupt fassen, was du empfindest? Oder erlebst du da immer, oder wenn du zurückdenkst an die Zeit direkt nach dem Unfall, dieser Schmerz, die tiefe Trauer oder die frisch Verwundete, so, ja. Gibt es überhaupt Ausdrucksformen? Weißt du, Töne, Worte, das Schreien, gibt es irgendetwas, was dem gerecht wird, was du gespürt hast und spürst?
Ich habe 2017 ja beide Formen gewählt, das Schreiben in einem Buch und einer Doppel-CD gleichzeitig, die das auch versucht in Musik zu gießen, auch zum Teil in Prosa zu gießen. Es geht nicht ohne diese Worte und wenn man sie selber nicht finden kann, muss man sie sich leihen, weswegen es so wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sie in Worte gießen. Und trotzdem sind diese Worte immer nur ein Ausschnitt, immer nur ein Fragment von dem, was das ganze Spektrum der Empfindungen angeht. Und man sucht sich dann das raus, was gerade dazu passt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, an der Erfahrung anderer, seine eigene Erfahrung zu evaluieren, um nicht wahnsinnig zu werden oder dieses Gefühl zu haben, allein gelassen zu sein. Wenn wir also keine Worte hätten, um das Unbeschreibliche zu beschreiben, dann wären wir noch einsamer.
Es bleibt ein Stück weit aber immer auch ein Versuch, oder? Also ja. Wenn du die Texte jetzt liest, das Buch von 2017 und die Lieder hörst von damals, findest du es noch passend und angemessen und sagst, ja, so.
Ich mache ja interessanterweise immer noch ab und zu Konzertlesungen, zum Beispiel in der K-Zeit oder kurz vorm Ewigkeitssonntag, genau zu diesem Thema, also aus diesem Buch. Und wenn ich das tue, dann habe ich ganz selten das Gefühl, ich müsste jetzt den Satz korrigieren, Aber ich tue es manchmal on the fly, um authentisch zu sein. Mhm. Also zum Beispiel der Satz, noch immer schießen mir die Tränen in die Augen, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt. Dann überlege ich, wenn ich den Satz da so drei Sätze tiefer auf meinem Manuskript sehe, ob das eigentlich in den letzten 3 Monaten vorgekommen ist. Und ganz manchmal sage ich, als ich das geschrieben habe, war es in der Tat so. Und noch heute passiert es ab und an, dass mir. Also ich versuche schon, es ein bisschen als einen lebendigen Prozess wahrzunehmen und bin doch erstaunt, wie viele von diesen Sätzen nach wie vor noch genauso Realität sind.
Ja. Trauer ist ja wirklich ein langer Weg. Zugleich gibt es diese Erwartungshaltung von außen, von der Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, woher das so richtig kommt. Es gibt das Trauerjahr oder so eine gewisse Zeit, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht 2 Jahre, aber das ist schon so eine Obergrenze wahrscheinlich.
Genau, und es ist ganz großer Bullshit. Ist einfach ganz, ganz großer Unsinn, wenn jemand sowas denkt, weil all die Erfahrungen, die wir nicht mehr machen mit den Menschen, den wir verloren haben, bringen diese Trauer in die Ist-Zeit. Mhm. Wenn sie Abi gemacht hätte, wenn ihre Freundinnen gerade ihren ersten Artikel geschrieben haben oder ihr Studium haben oder bei uns vorbeikommen oder sie nur am Haus vorbeilaufen, in dem kleinen, beschaulichen Ort, wo man sich ja noch kennt. Und in Klammern, wir haben zu einigen dieser Freundinnen von ihr noch Beziehung. Und das wirft einem ja immer so dieses Bild vor Augen, wie wäre es jetzt, wenn? Weil Sarah ist für uns stehen geblieben als diese 10-Jährige. Also 10 Jahre, aber
ja. Sie wäre jetzt 21, oder?
Sie wäre jetzt sogar 22 schon. Und das heißt, dass all das an Geschichte, was wir nicht erleben miteinander, immer den Trauerprozess in die Gegenwart bringt. Und das ist ganz wichtig, weil das viele Leute nicht denken. Die denken, okay, ja, macht nicht so viele Bilder in die Bilderrahmen und auf euren Bildschirmschoner, dann tut es ja nicht so weh. Also wenn man nicht mit der Vergangenheit immer konfrontiert ist, was sie sich nicht bewusst machen, ist, dieser Mensch gehört ja zu uns. Er ist ja Teil auch unserer Realität heute. Und es gibt auch diese Orte, in denen wir versuchen, unser Mädchen immer noch in unsere Gegenwart mit hineinzunehmen, so als wäre sie da. Das kann man nur verstehen, wenn man so einen Verlust erlitten hat.
Sag mal, wie redest du eigentlich von Sarah oder ihr als Ehepaar, als Familie in der Gegenwart und in der Vergangenheit? Also
darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich glaube,
sie ist ja deine Tochter.
Ja, na genau.
Sie also, war es nicht. Ne?
Klassische Partysituation. Du sprichst mit Menschen und das ist der typische Opener in einem Smalltalk. Und hast du Kinder oder wie sieht das denn aus und so. Und Anja hat eine ganze Zeit lang mal gesagt, ja, ich habe einen Sohn, der ist 25 und so. Weil sie sagte so ein bisschen wie dieses alte Kinderbuch, nicht jeder verdient diese Worte und nicht jeder muss auch konfrontiert werden mit etwas, was ja auch erstmal schockiert.
Ja, klar. Du kannst das nicht immer so. Ja,
mit derselben Logik hätte ich gesagt, ich musste es immer sagen. Okay. Weil ich hätte es als Verrat an Sarah empfunden, wenn ich gesagt hätte, ich habe einen Sohn, der ist 25 und nicht von meiner Tochter gesprochen hätte. Und weil es so sehr Teil meiner Identität ist, dass ich ein Vater bin, der ein Kind verloren hat, dass ich das Gefühl hätte, ich wäre wie, ja nicht ehrlich, fast wie verlogen vor diesem Menschen, wenn ich ihm diese Seite nicht zeigen würde.
Und das machst du auch beim Smalltalk, wenn du ein Häppchen in der Hand hast und jemand...
In den allermeisten Fällen ja. Also es sei denn, ich das Gefühl habe, der hat die Frage nur gestellt, aber war mit seinen Augen und seinem Kopf schon ganz woanders oder so, dann würde ich auch das sagen, nein, das ist jetzt nicht der Moment. Aber sonst nehme ich auch den Schock dieser Informationen, die ich damit ja weitergebe, um eine tiefere Ebene zu haben in der Begegnung.
Klar, das Gespräch wird sofort anders. Ne?
Und ich habe das ganz oft erlebt, dass das ein Türöffner wird für eine Kommunikation, weil Menschen ganz oft denken, okay, wenn du mir etwas so Privates, sowas Persönliches offenbarst, dann möchte ich auch als ein Zeichen meiner Anerkennung dafür dir etwas Privates von mir offenbaren und dann geht da eine Tür auf im Gespräch und das ist eigentlich die schönste Form, wie man Menschen begegnen kann, auch neuen Menschen begegnen kann und damit jede Form von Interaktion auch was Wertiges wird und eigentlich möchte ich so leben. Das ist auch so eine Konsequenz aus dem Verlust zu sagen, ich möchte sehr bewusst leben, ich möchte die Zeit, die ich habe, nutzen, auch für die Dinge zu stehen und einzustehen, die für mich existenziell sind.
Ich glaube, Arne, das ist auch mit ein Grund, was dich so zu einem wertvollen Gesprächspartner macht. Auch, dass wir jetzt so drüber reden, weil du so eine Art hast. Und das tut gut, weil wir viel so oberflächlich kommunizieren und Masken aufsetzen, die ja auch manchmal einfach schützend sind und heilsam sind. Aber es tut einfach gut, wenn Türen aufgehen und Herzenstüren aufgemacht werden. Du hast jetzt aber zugleich gesagt, deine Frau, Anja, geht ganz anders damit um.
Ja.
Und da wird ja auch eine Spannung wiederum deutlich, die durch die Trauer dann auch in eure Ehe mit eingezogen ist.
Genau, das wiederum ist einerseits eben auch eine Erklärung dafür, warum das so schwierig ist mit Beziehungen. Und am Anfang haben wir gebraucht, dass Freunde einfach gesagt haben, wir lehnen ab, uns auf eine Seite zu schlagen. Mhm. Wir sind Freunde von euch beiden und wir halten euch beide hoch und ihr seid beide kostbar in der Art und Weise, wie ihr verarbeitet. Und natürlich hat man mal einen Freund und eine Freundin, die tendenziell in ihrer eigenen Bearbeitung auch privater wäre oder öffentlicher wäre und die manches vielleicht auch ein bisschen schwierig sieht und auch mal hinterfragt, Arne, hast du dir das gut überlegt? Du musst doch immer auch die Perspektive von Anja wahrnehmen und verstehen. Also mussten wir auch Regeln vereinbaren. Regeln zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, es gibt einen Director's Cut, so wie es den auch in Hollywood gibt. Und Anja hatte das Vetorecht, ein paar Dinge zu streichen. Auch Dinge, die ich als wertvoll wahrgenommen hätte. Und wenn ich heute, 8 Jahre später, das Buch anschaue und dieser Director's Cut hätte ermöglicht, diese Dinge noch zu schreiben, dann würde ich sagen, da wären Dinge drin gewesen, die Menschen in so einer akuten Situation durchaus auch geholfen hätten. Aber das ist immer wahr. Und ein Teil dieses Geben und Nehmens ist auch zu sagen, nein, manches bleibt da. Manches bleibt in diesem privaten Rahmen. Und das muss auch nicht alles öffentlich werden, weil so vieles, was da öffentlich geworden ist, schon so viel gemacht hat und schon so eine weite Strecke gegangen ist. Sie wiederum musste irgendwann in Frankfurt mal bei einem Konzert sitzen, einem der wenigen, was sie besucht hat, damals, wo ich dieses Thema so flächendeckend behandelt habe und für sich sehen, okay, ich muss da nicht sitzen, ich halte mich da raus, aber ich weiß, was es mit Menschen macht, die an einem solchen Abend sind. Und es ist so kostbar, Arne muss das machen. Das war der Moment, der sie befriedet hat mit dem Bild, dass da etwas passiert, was eigentlich ein Eingriff in ihre Privatsphäre ist.
Dass so ein Verstehen füreinander auch wächst und da ist. Und es ist ja, euer Sohn ist auch mit betroffen natürlich, auf ganz eigene Weise und mit den Eltern, die jetzt trauern und so. Und
zum Beispiel wäre das so eine Red Flag, die wir vereinbart haben, dass ich immer wieder mal gefragt werde, sag mal, und wie geht's eigentlich eurem Sohn?
Klar, verstehe
und dann sage ich, bitte hab Verständnis dafür, dass ich über mich und die Dinge, die Ehe und so betreffen, öffentlich rede, weil das haben wir so vereinbart, aber dass wir ein paar Dinge in der Familie lassen, weil sie einen anderen Mechanismus haben und wenn mein Sohn darüber reden wollte, dann könnte er das für sich tun und das respektiere ich. Also einfach solche Grenzen zu akzeptieren, um der Gemeinschaft willen und der Andersartigkeit willen.
Arne, du bist nicht nur Vater, sondern du bist auch Sohn.
Ja.
Sohn eines ziemlich prominenten Pastors in Norddeutschland, Hamburg, ne, aufgewachsen.
Ja.
Dein Vater hat, man würde sagen, in so einer charismatischen Gemeinde, landeskirchlichen Gemeinde, sehr viele Menschen erreicht, Glaubenskurse gemacht, da sind viele... Ja, da ist so ein Aufbruch passiert, so ganz entgegen dem, was man so in Kirche so heute erlebt. Und das war aber damals schon eine besondere Erscheinung und damit hattest du auch einen besonderen Vater und bist in eine besondere Familie hineingewachsen und in einen Kontext. Wie hat dich das geprägt?
Hat ganz viele Ebenen. Fangen wir mal an als Musiker. Ich habe mit 12 angefangen, Songs zu schreiben und mit 14 angefangen, vor einer Gemeinde mit mehreren hundert Leuten 40, 45 Wochen im Jahr, sonntagabends, vor der Gemeinde zu stehen und die Gemeindemusik zu verantworten.
Die Bühne war gleich da für dich, schon als Teenager.
Ganz, ganz früh als Teenager. Und das hat natürlich einen Bogen geschlagen. Auch diese Frage damit gestellt, wie darf Musik und Verkündigung zusammenkommen, um in der Kirche relevant zu sein und Menschen, auch welche, die kirchendistanziert sind, zu interessieren für den Glauben. Das war eine Botschaft, die damit einherging. Eine zweite Sache war, wir haben am Mittagsessenstisch über ganz viele Dinge gesprochen, für die manche Leute ein Theologiestudium machen oder eine Bibelschule besuchen. Also sprich, es war für uns ganz klar, dass diese Dinge elementar waren und wir haben sehr, sehr viel gesprochen, weil mein Vater auch ein großartiger Rhetoriker war. Also ich kann für manches gar nicht so viel, das ist mir einfach in die Wiege gelegt worden. Das habe ich ihm zu verdanken. Theologisch gesehen habe ich ihn in ganz vielen Dingen sehr ausgewogen erlebt und sehr durchdacht. Er hat auch Soziologie und Philosophie und Psychologie studiert und die Liebe zu den Geisteswissenschaften mir eingepflanzt. Ich habe dann Soziologie als mein Hauptstudium gehabt mit Schwerpunkt Medien. Also auch das hat mich sehr stark geprägt. Er hat eine sehr einladende Art gehabt, über den Glauben zu sprechen. Du hast den Grundkurs des Glaubens genannt, der viele tausend Menschen berührt hat. Und auch das ist etwas, was mir sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist, zu sagen, ich möchte gerne von dieser einladenden Seite her kommen, wenn ich von Gott spreche und von seiner Liebe spreche. Ich möchte nicht mit Drohgebärden wahrgenommen werden, von einem Gott zu sprechen, der das befreiendste und schönste Lebenskonzept ist, für das ich einstehen könnte.
Anna, wenn ich dir so zuhöre, das klingt sehr, sehr wertschätzend und sehr positiv. Hast du auch irgendwie...
Auf das würde ich jetzt kommen.
Okay.
Und dann habe ich Dinge wahrgenommen in seiner Spiritualität. Das ist ein bisschen insidermäßiger, weil es da so um theologische Glaubensbilder geht. Er hatte eine sehr starke Liebe, dass eine Kirche so einen Flächenbrand erlebt, der in frommen Kreisen Erweckung genannt wird, wo also über das normale Maß von Gemeindewachstum durch die richtigen Strukturen und eine freundliche, einladende Art hinaus etwas von Gott eigentlich Unverfügbares verfügbar gemacht werden könnte durch viel Gebet und durch Spiritualität einer bestimmten Art. Und da habe ich Engführungen erlebt, die dann auch bis ins Theologische gingen und mit denen ich spätestens nach dem Tod meiner Tochter an ein paar Stellen auch wirklich kämpfen musste, wo ich sagen musste, für mich, so we agree to disagree on this. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, weil er so prägend war für mich in vielen Punkten und trotzdem mir an einer Stelle ein bestimmtes Gottesbild von ihm wehgetan hat, weil es clashte mit diesem größten existenziellen Bruch in meinem Leben.
Was ist das für ein Gottesbild, das du so nicht mehr nachzeichnen willst?
Es hat ja etwas damit zu tun, wie er Gott wahrnimmt. Er hat nämlich so ein Gefühl gehabt, Arne, ich würde jetzt gerne mal alleine beten für deine Tochter dort am Bett im Krankenhaus, weil ihr im Moment, ihr seid so hin und her gerissen zwischen all den Empfindungen, sodass ihr gar nicht glaubensvoll, vertrauensvoll beten könnt. Das war ein Satz, der mir sehr wehgetan hat, weil ich gesagt habe, nein, ein Vater im Himmel, der seinen einzigen Sohn hergegeben hat, wenn der nicht versteht von allen auf der Welt, wie zerrissen sich ein Glaubenskind anfühlt, was gerade im Begriff ist, seine Tochter zu verlieren, sondern auf den Posten drängt, wenn du aber im Glauben betest, dann will ich dir geben, was dein Herz verlangt, dann möchte ich gar nicht diesen Gott Liebe nennen.
Ist das so eine Vorstellung, die jetzt dein Vater vielleicht vertreten haben mag, aber die es auch sonst gibt in der christlichen Szene, wenn du nur vertrauensvoll genug betest, wenn du richtig glaubst, dann wird das Kind wieder aufstehen.
Genau, es gibt diese Wenn-Dann-Sätze, es gibt diese Verkürzungen, die hoffen, dass Gott sich so verfügbar gemacht hat, indem er sich an Verheißungen gebunden hat, die er uns gegeben hat und die wir für uns fast allgemeingültig ins Feld fühlen können. Zum Beispiel, dass Jesus immer die Menschen geheilt hat, die zu ihm gekommen sind. Und dass, wenn man also dieser Linie des Glaubens folgt und betet im Glauben, dass es dann gegeben wird, weil es Teil, ein natürlicher Ausdruck des Reiches Gottes ist.
Anna, jetzt ich rutsche jetzt mal so ein bisschen aus meiner Moderatorenrolle oder würde sagen, hey, ich halte es für ganz verheerend. Ich halte es für eine ganz falsche Theologie und für ein verheerendes Gottesbild, wenn man lehrt, wenn du nur richtig glaubst, dann wird die Krankheit besiegt. Und wenn die Krankheit nicht besiegt hat oder besiegt wird, dann glaubst du nicht richtig.
Genau. Das war etwas, was spätestens in dem, wenn du selber deinen existenziellsten Bruch erlebst und dann im Prinzip nochmal so ein Glaubenssatz über deinen Weg läuft und auch von jemand, den du sehr liebst, dann ist es umso schmerzhafter und umso schwerer verdaulich und dann muss auch dieses Nein am Ende umso deutlicher ausfallen. Also ein Teil dessen, was ich tue, wenn ich heute für Glauben werbe und auch für Glaubensbilder werbe und Theologie anschaue, die ja auch in meinen Liedern drin steckt, dann versuche ich genau das alles zu sagen, Gott nicht verfügbar zu machen. Eines der großen Bilder in der modernen Gemeindemusikwelt, die wir Lobpreis und Anbetung oder Worship nennen, ist, dass es häufig so eine Diagonale gibt, immer näher an Gott heran, so als ob das die Normalität wäre. Dass man immer näher rankommt, dass man im Prinzip eine Gottesferne gar nicht mehr empfindet und entsprechend auch das vorgezeichnet ist, so eine Persönlichkeitsentwicklung, während das Leben immer immer in Wellen und Bergen und Tälern läuft, wenn Jesus auf dem Berg der Verklärung seinen Jüngern im Neuen Testament sagt, die gern da bleiben würden und sagen würden, da will ich mich einrichten an diesem heiligen Ort, wo alles im Prinzip heile Welt und fantastisch ist, ihnen dann sagt, dann ihr müsst wieder runtergehen ins Tal, an die Orte, wo auch Zerbrechliches ist, dann ist das für mich ein Grundbild des Glaubens, dem wir nicht entgehen können, solange wir hier sind.
Du sprichst jetzt eine Geschichte in der Bibel an, wo die Freunde von Jesus mit ihm auf einem Berg waren, ihm da begegnet oder Himmelserscheinungen haben und sagen, das ist so wunderbar, so schön.
Inklusive so ein paar Heiligen aus der Vergangenheit, also krasse Story.
Mose und Elia, die da auftauchen, krasse Story. Und so in einer religiösen Verzückung, da wollen wir immer bleiben. Und Jesus schickt sie runter vom Berg und sagt so, wir gehen wieder zu den Menschen.
War nicht für permanent gedacht, solange ihr hier auf dieser Erde seid. Das ist für mich ein ganz schönes Bild dafür, dass wir diese beiden Ebenen zusammenzubringen sind. Dass es einerseits schon hier auf der Erde so eine Erfahrung von Gottes Gegenwart geben kann, für mich persönlich, die sehr real wird. Und auf der anderen Seite immer zu verstehen, dass wir nur einen Ausschnitt, einen Bruchteil sehen können im Moment. Und dass wir uns auch nicht mit einem heiligen Bild einrichten können, so als wäre hier schon Himmel.
Anne, lass mal kurz drüber reden. Lobpreis ist ja eine bestimmte Art von Musik, die Gottes Lob, Gottes Ehre zusingt, also eine gottesdienstliche Form des Musizierens und Singens, sag ich mal. Ist es, wie viel Realität steckt da drin, wenn das jetzt ein Mensch hört, der mit Glaube und Gott und Gottesdienst und Kirche eigentlich nichts zu tun hat? Wie viel Realität steckt für dich da drin und wie viel ist einfach eine religiöse Gefühlswelt, in die man sich flüchten kann, eine gewisse Massenpsychologie, die da wirksam wird und die auch gut sein mag, der Seele gut tun mag, aber eigentlich hat es mit Realität nichts zu tun.
Es steckt so viel Realität drin, wie die Schreiber der Lieder, die die Texte geschrieben haben, diese Realität wahrnehmen und empfinden und in Worte kleiden. Und es gibt genug Songs, die das tun, die sehr real sind. Es gibt im alten Liedduktus der evangelischen Kirche, Lieder, die haben diese Tiefe und die Zerbrüche und kommen oft auch aus Zeiten, wo die Autoren, wie ein Paul Gerhardt, selbst zig Kinder verloren hat, in einer Zeit, in der die Kindersterblichkeit der 10-Jährigen noch bei 30% lag und wo das einerseits eine Realität war, aber der Schmerz selbstverständlich deswegen nicht geringer, weil man hat ja sowieso Kinder verloren und man hatte auch noch mehr
davon. Zur Zeit des 30-Jährigen Krieges,
Genau, also schwere Zeiten, Krisenzeiten haben immer auch solche Texte hervorgerufen, die beides kannten, den Schmerz kannten und die Hoffnung, die Schönheit und den Glauben. Und in Zeiten, in denen es einem sehr, sehr gut geht, in dem es den Quick Fix als großes Ideal Bild gibt, da wird auch oft Realität überzeichnet und schön gefärbt und dann wird sie zum Schlager. Vieles, was die Worship-Welt ausmacht in ihrer Überzeichnung, in ihrer Schwarz-Weiß-Färbung, ist Schlager geworden.
Würdest du sagen, wir haben so eine Helene Fischer Romantik und Mentalität in vielen Gemeinden.
Das ist so, aber das ist auch nur ein Ausschnitt und man darf nicht immer von den Top 100, von den Top 40, von den CCI-Charts, es gibt so eine große Gesellschaft, die die Songs bündelt und auch ein bisschen erfasst, wie oft das gesungen wird. Da gibt es diese Hits und diese Hits kommen weltweit aus drei Verbänden, Bethel Elevation, Hillsong, da gibt es noch ein paar mehr, Passion, Chris Tomlin und so weiter, die alle eine bestimmte geistlich zugespitzte Prägung haben, wo das Teil der Theologie ist, die sie haben. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, bei den Songs, die wir wählen, auch zu schauen, aus was für einer theologischen Tradition ist das geboren und bewegen und bedienen wir uns aus dieser Tradition, selbst wenn wir vielleicht eine ganz andere Theologie haben oder eine diversifizierte Annäherung an Gott haben. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns die Lieder, die wir suchen, aus Kontexten suchen, die mit unserer Befindlichkeit, mit unserer Art, Gott wahrzunehmen, auch in Korrelation sind. Und das manchmal wird das getrennt. Da sagt man ja, okay, die Charismatiker sind die Experten für Worship. Also holen wir die Lieder von da und dann haben wir unsere Verkündigung, die ist da und dann haben wir unsere Gesinnung, die Gesellschaft wahrzunehmen, die ist von da. Und wenn diese drei Dinge nicht zusammenkommen, dann clasht das und dann wird das ganze Bild schief. Und das erlebe ich immer wieder und versuche dagegen anzugehen.
Wenn wir den Bogen nochmal schlagen, jetzt auch zu eurer Familiengeschichte und zu dem tragischen Unfall, Ich sage mal so, wenn Gott immer König ist, wenn er der Größte ist, wenn er meinen Tag bestimmt, wenn er mir alles schenkt, wenn alles gefügt ist von ihm, warum hat er diesen Unfall nicht verhindert? Da passt ja etwas nicht zusammen, wenn ich nicht irgendwie etwas schizophren abschneide. Das muss ja irgendwie in ein Gottesbild integriert werden. Wie hast du
genau,
das gemacht?
Genau, indem ich wahrgenommen habe, dass Gott sich am Kreuz bis aufs Alleräußerste mit mir solidarisiert. Dass ich wahrgenommen habe, dass es einen nicht gefeierten Feiertag in unserem Kirchenjahr gibt, nämlich den Ostersamstag, wo das Grab noch voll ist und nicht leer, sprich, wo Jesus nicht auferstanden ist und nicht heldenhaft entrückt worden ist, sondern wo er in diesem Ort ist, wo er nichts zu suchen hat, nämlich an der völligen Entfremdung von Gott im Totenreich, wie immer man sich das dann vorstellt und ausmalt, weil er gesagt hat, mir ist das wert, alles aufzugeben, was ich habe, um dir zu zeigen, du bist nicht allein in deiner Gottesferne und in deinem Schmerz. Und dass eine erlösungsbedürftige Welt auch nicht vorbeigeht an denen, die meinen, diese Erlösung in Gott gefunden zu haben, sondern dass wir Teil dieser Solidargemeinschaft sind und dass wir diese Brüche mittragen und ertragen müssen, solange wir auf dieser Welt leben und nicht an dem Ort sind, wo das in unserer Hoffnung irgendwann aufhört.
Ich finde es einen guten Hinweis, mehr Karsamstag zu feiern oder zu bedenken, weil wir Karsamstage erleben. Also Zeiten, wo Jesus weder auf der Erde uns begegnet, das ist sowieso nicht in unserer Zeit, sondern aber eben auch nicht spürbar ist als der Auferstandene und der König, sondern begraben ist. Arne, vieles liegt im Dunkeln in dieser Welt und gibt Anlass zu Zweifeln, manchmal zum Verzweifeln. Ja. Auch Religion und Politik vermischen sich manchmal in einer sehr unguten Weise und können fast eine teuflische Fratze annehmen. Christlicher Glaube und Nationalismus gehen eine Koalition ein in diesen Monaten so stark wie wahrscheinlich...
In unserer Lebzeit nicht.
In unserer Lebzeit nicht, genau. Ja. Wie nimmst du denn das wahr? Weil da gehören ja auch viele neokarismatische Evangelikale in den USA vor allem dazu. Ja. Die ganze Geschichte seit Charlie Kirk im letzten Jahr hat das nochmal aufkommen lassen und wir haben das verstärkt in der Wahrnehmung und es gibt auch in Deutschland eine ganz merkwürdig anmutende, wie soll ich sagen, Identifikation damit und eine Kritiklosigkeit, wo Politik und Glaube sich plötzlich verbinden.
Das ist so, das erlebe ich ganz schmerzhaft. Es rüttelt an ganz vielen Grundfesten meines Verständnisses von Gesellschaft, von Demokratie, von Glaube, von einer Hoffnung, die Menschen zugewandt ist, auch von einer Ambivalenz, die ich aushalten muss. Man nennt das Ambiguitätstoleranz, dass man im Prinzip...
Dickes Fremdwort heißt aushalten von...
Aushalten der Andersartigkeit und das Andersdenken von Menschen und nicht zu sagen, wenn du das anders siehst, dann bist du vom Teufel, dann bist du schlimm, dann kann ich mit dir keine Gemeinschaft haben, sondern zu sagen, okay, an dieser Stelle, so we agree to disagree. Da bin ich nicht bei dir. An anderer Stelle bist du aber trotzdem jemand, der Werte teilt, die ich wertvoll finde. Und ich breche nicht das Gespräch mit dir ab, weil du mir eine Ebene gerade gegeben hast oder vor Augen geführt hast, von der ich denke, mit der kann ich nichts anfangen, von der muss ich mich distanzieren. Das ist leichter gesagt als getan im Letzten, aber es ist ein Grundverständnis, mit dem ich groß geworden bin, dass man miteinander kämpft und ringt und zweifelt und dass man das aushält, dass man auch sagt, du bist ein Glaubensgeschwisterteil von mir im Sinne von, dass wir denselben Gott ins Visier nehmen, wenn wir von Christsein sprechen und ich akzeptiere, dass du manche Dinge anders siehst, theologisch anders siehst, auch in der Gesellschaft anders siehst, aber ich breche nicht den Kontakt ab und ich spreche dir nicht deinen Glauben ab dafür, dass du diese andere Position einnimmst.
Anja, aber trotzdem, wenn jetzt jemand sagt, wenn der Satz zum Bekenntnis wird, Jesus is my Lord and Trump is my President, wenn das so in einem Atemzug kommt, dann habe ich Zweifel daran, dass das der gleiche Jesus ist, an den ich glaube.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Und dann will ich natürlich instinktiv erstmal im Strahl kotzen. Und sage, das eine oder das andere geht überhaupt nicht zusammen. Das Bild, was Jesus vor Augen gemalt hat, dass die Mächtigen einen auf die Seite ziehen wollen und dass er explizit davor warnt, wie er Minderheiten angegangen ist, zu wem er sich gesetzt hat, als die Pharisäer klargemacht haben, wo man sein darf und wo man nicht sein darf und so. Das spricht eine so deutliche Sprache, wo man nur verstehen kann, Social Gospel und so ein Errettungsevangelium ist so getrennt in manchen geistlichen Kreisen, dass man nicht mehr versteht, dass es zusammengehört, um das Bild zu komplettieren. Und das muss ich scharf attackieren. Deswegen mache ich im Moment jeden Tag ein Reel.
Ja, du bist hochaktiv auf Instagram.
Auf meinen Social-Media-Kanälen, um zu sagen, ich bin da völlig bei dir, um zu sagen, das geht nicht. Wir verkürzen die Botschaft von Jesu und nehmen damit einen Glaubwürdigkeitsarm von dieser Botschaft weg, der dringend erforderlich ist. Aber wenn die Konsequenz heißt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann verliere ich eine Kommunikationsfähigkeit. Und ich möchte gern den Leuten ins Herz sagen, bitte gebt diese dieses Errettungsevangelium nicht auf. Es ist Teil der Botschaft.
Also Errettungsevangelium heißt, Jesus ist für uns gestorben, hat uns errettet, ewiges Heil. So, ne?
Genau, und dass es eine Notwendigkeit ist, dass wir erlösungsbedürftig sind, weil wir viele erlösungsbedürftige Seiten in uns tragen. Das ist ein wichtiger Teil der Botschaft. Aber der andere Teil, der muss deswegen nicht verteufelt werden oder nur den Diakonissinnen zugeschrieben werden oder einer liberalen Kirche zugeschrieben werden, die sich um Bedürftige kümmern, die sich um Ausgestoßene kümmern und so.
Aber letzter Punkt dazu, es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, wenn wir jetzt mal Kirche, Glaube und Religiöses da mal aus uns vorlassen, wie bleiben wir überhaupt im Gespräch? Ja. Also du weißt zu Recht darauf hin, und da bin ich auch wiederum ganz bei dir, dass das Gespräch nicht abbrechen darf. Und nur, wie schaffen wir das eigentlich? Wir drohen ja wirklich sprachunfähig zu werden gesellschaftlich und nur noch in bestimmten Kreisen uns verständigen zu können. Ja. Und bewusst, wir ziehen dann Mauern hoch, wie wir die auch immer nennen, und reden gar nicht mehr.
Ich würde mal drei Dinge nennen. Das eine ist, lass Gaslighting sein. Sag nicht zum anderen, du bist das, wenn du nur einen Ausschnitt wahrgenommen hast. Verallgemeinere nicht und pack ihn nicht in eine Ecke.
Feste Schubladen
lassen. Das wäre ein zweiter Punkt. Ein zweiter Punkt, sei ein bisschen skeptisch mit den Algorithmus-Bubbles, die du in Social Media vorfindest, weil das, was du selber glaubst, wovon du überzeugt bist, das bekommst du angezeigt. Das heißt, der gesellschaftliche Fokus wird immer kleiner, die Scheuklappen werden immer enger und entsprechend auch das Feindbild, weil das Feindbild wird getriggert
durch die
Algorithmen
dadurch,
und entsprechend nehmen wir selber eine solche kämpferische Pose ein, selbst in Dingen, die wir manchmal gar nicht so selbst durchdrungen haben, wo wir gar nicht noch nicht so eine klare Meinung haben, aber das Gefühl haben, alle finden das um mich herum. Mhm. Alle finden, dass das die richtige Sicht ist. Und dann schließt man sich manchmal an. Und das Dritte, was ich nennen würde, ist, du schweigende Mitte, du Mensch in einer Mittelposition, der versucht, so ein Verbinder zu sein, werd nicht mundtot, werd nicht zieh dich nicht zurück und sag, um Himmels Willen, damit komme ich gar nicht mehr klar. Wir brauchen diese Menschen in der Mitte, die Ränder ausgleichen, und die dürfen nicht schweigen, sondern die müssen wieder ihren Platz einnehmen in der Politik, genauso wie im Glauben.
Also es ist ein Appell an alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen, in der Mitte, die irgendwie eine Spannung aushalten auch, ne? Und versuchen, kritisch zu fragen und dann auch eine Position zu beziehen.
Wir kriegen keinen ambivalenzfreien Glauben. Wir kriegen nur einen, der genau das ist, der immer, der unterschiedliche Pole und Polaritäten wahrnehmen muss und wo das Leben dazwischen sich seinen Weg sucht.
Arne, zu diesem Podcast gehört auch die Rubrik Hoffnungslose. Das ist ganz wörtlich gemeint.
Die Dinger hier, ne?
Die Dinger hier, die bunten Papierröllchen, die in diesem Glas vor dir sind. Zieh doch eines raus, bitte.
Ja, gerne.
Du darfst ein Los ziehen.
Hast du eine Lieblingsfarbe?
Ich bin, eigentlich nicht so sehr.
Du weichst aus, sag mir eine Lieblingsfarbe.
Okay, also jetzt nicht politisch gesehen, aber ich mag Himmelblau sehr gern.
Sehr gerne, dann nehme ich gleich diesen hier
zu oben. Ich weiß aber nicht, was drauf ist.
Das weiß ich auch nicht, ich werde es aber gleich sehen.
Du liest vor und du kommentierst einfach.
Sehr gerne. Die Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendessen.
Ach, wie schön.
Mr. Bacon.
Gutes Frühstück, schlechtes,
ein schlechtes Abendessen. Das muss man ja im Moment auch mal wirken lassen, weil es ist ja bewusst.
Ich kenne den Herrn Bacon nicht. Heißt der Schinken tatsächlich?
Ja, ich sag mal so, vielleicht findet ja Bacon auch mehr im Frühstück statt als im Abendessen.
Je nachdem.
Bei mir heute im Hotel war das so. Ich würde da schon widersprechen. In gewisser Weise.
Also gemeint ist ja wohl gutes Frühstück. Es ist am Anfang des Lebens gut oder am Anfang des Tages, aber je mehr der Tag oder das Leben fortschreitet, desto weniger trägt sie. Also sei hoffnungsvoll, damit du dein Leben bewältigen kannst, aber wirklich tragen tut sie nicht, wenn es Abend wird.
Ja, das oder? Wäre, das finde ich einen ganz schönen
Traum. So könnte man es deuten.
So könnte man es deuten. Also nochmal, man müsste ihn ja jetzt hier in der Runde haben, das haben wir nicht. Ich würde meine spontane Reaktion würde sagen, wenn ich nicht von ewiger Hoffnung leben würde, würde ich nicht nach vorne schauen können. Ich halte es mit einem Satz von Søren Kierkegaard, man kann das Leben nur im Rückblick verstehen, aber man kann es nur nach vorne leben. Mhm. Und dieses nach vorne leben schöner muss Satz. Immer auch ein Leben sein, was noch einen Sinn hat, was einen Platz findet, was nochmal Gestaltungsräume findet. Mit Martin Luther gesagt, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Dieser Optimismus liegt jemandem, der sowieso ein das Glas ist halb voll Typ ist, wie ich, und nicht ein das Glas ist halb leer Typ, sehr im Blut und in den Genen. Und wenn ich das nicht hätte mit einer Geschichte wie unserer, mit diesem Verlust, dann hätte ich wahrscheinlich den Kopf in den Sand gesteckt und wäre meines Lebens nicht mehr froh geworden. Mit all den Mechanismen, die in diesem Geschehen, auch dieses Unfalls lagen und so. Und also nach vorne zu leben und zu sagen, okay, wenn ich noch hier sein soll, dann hat das einen Sinn und eine Bestimmung, die ich wahrnehmen möchte. Und ich will nicht nur die letzten Jahre verwalten und dicker werden und runzeliger und bräsiger und a grumpy old white man, sondern ich möchte gerne die Gestaltungsräume und auch die Öffentlichkeit, die ich habe, wahrnehmen, um noch etwas zu verändern und um eine ewige Hoffnung zu schüren in Menschen. Und ich finde, das ist auch so ein Abendessen, nicht nur ein Frühstück. Mhm.
Eigentlich dann sogar ein Betthupferl, wenn man das so sagen will, dass so Hoffnung auch am Ende des Lebens etwas ist, was uns dann noch bleiben kann. Ist auch eine Hoffnung, die du und ihr für Sarah habt oder eigentlich eine Gewissheit, die euch trägt. Das ist dir immer abzuspüren, dass du sie irgendwo zu Hause weißt, bei einem Gott, der treu ist und der lebt.
Und das klingt ja immer so ein bisschen auch dann wieder schlagerhaft und vielleicht auch ein bisschen überzeichnet nach dem Motto, erzählt er uns wirklich in der Öffentlichkeit alles, wo seine eigenen Zweifel waren. Ich kann es nur so sagen und ich hoffe, man glaubt mir das. Ich habe in diesen letzten 11 Jahren nicht einen Tag gehabt, wo ich daran gezweifelt habe, dass Sarah gut aufgehoben ist. Und es gab für mich vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu. Für mich gab es so einen Moment, den fand ich sehr besonders. Wir waren im Jahr 2015 im Planetarium in Bochum mit Freunden eingeladen und da eröffnete sich so die Sicht zuerst auf unsere Erde und diese kleinen Gestirne drumherum und in dem Moment liefen mir schon die Tränen ich hoffte, niemand sieht das und dann wurde das Bild immer größer. Zuerst die Milchstraße, dann das nächste Universum und dann das nächste Universum. Und allein dieses Empfinden zu haben, dass der Ausschnitt, den wir sehen können, ist ein so kleiner. Und sobald der Weitwinkel angeworfen wird und das Hubble-Teleskop dann voll ausfährt und du dann diesen riesen Kontext siehst und sagst, da ist ein Raum, den Gott gefüllt haben muss, weil es Quatsch ist, dass das einfach nur aus dem Zufall entstanden ist. Und irgendwo ist da Sarah und tanzt. Das war mir so emotional gegenwärtig und ist ein Bild geworden, was ich in mir trage, dass Ewigkeit dieses unendliche Land ist mit Farben, die ich noch nie gesehen habe. Eine Schönheit, die ihresgleichen sucht und wo viele der Brüche, die wir im Moment noch haben, ein Ende haben werden. Und na klar kann man das eine Utopie nennen, aber ich möchte nicht ohne diese Utopie leben, weil sie mich antreibt und mir Flügel verleiht für das, was ich jetzt habe.
Und es ist ja eine Hoffnung, ein Glaube, der dich nicht aus der Welt hinausführt, sondern dich eben ganz verantwortlich sein lässt, gerade in den politischen Fragen, über die wir auch gesprochen haben, oder über diese Glaubensfragen und so.
Genau.
Hast du auch Hoffnung für die Welt?
Ich habe Hoffnung genug für diese Welt, dass ich sage, ich möchte meinem Sohn nicht in einer Welt hinterlassen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, die nicht mehr lebenswert ist. Ich habe eine Verantwortung für die Generation nach mir und solange wir Menschen sind, haben wir manchmal geschafft, den Stecker zu ziehen, ein etwas, was da voranschritt und was in die falsche Richtung ging, wieder zu korrigieren. Die Menschen sind lernfähig und sie sind korrigierbar und sie sind auch umkehrbereit an manchen Stellen. Wann sie das sind und durch was sie hindurch müssen, um so zu werden, das hat sich über die Jahrhunderte immer mal verändert und es gibt diese Bilder, die können einen sehr pessimistisch stimmen und es gibt welche, die können einen sehr optimistisch stimmen, aber wenn man zurückblickt, dann hat man ja oft das Gefühl, wenn man so in diese Jahre kommt, wenn man dann 50 wird und 60 wird, dass es schlimmer wird und dieses Empfinden ist auch, weil wir in unserem Kopf die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, schön färben, damit wir nicht am Trauma festhängen bleiben, sondern im Prinzip an dem Kostbaren, was wir in der Vergangenheit haben, das überzeichnet aber auch die Zeiten, zum Beispiel Anfang der 80er Jahre mit dem Kalten Krieg und mit Momenten.
Ja. Ne? Es war nicht.
Das war nicht alles Zuckerschlecken damals.
War nicht. Insofern kann man mit einer gewissen Zuversicht nach vorne gehen und als Hoffnungsmensch
weitergehen. Ich finde, man muss auch trotzig nach vorne gucken.
Drei Satzanfänge habe ich noch, Arne, für dich zum Ende dieses Gesprächs. Wir könnten noch lange, lange reden. Ja. Und ich bitte, die zu vollenden. Der erste Satz, was mich in allem dankbar macht, ist das?
Dass Gott mit durch die Höhen und durch die Scheiße geht.
Es lohnt sich zu singen, weil?
Es dem Herzen Worte gibt für Dinge, die manchmal nicht durch den Kopf hindurch müssen. Und weil diese innere Melodie trägt, auch wenn ich gar nicht über sie nachdenke.
Wenn ich Gott heute etwas zuflüstern könnte, dann würde ich ihm sagen:
Bitte schau genau hin heute und hilf deinen Kindern ein bisschen, die Wahrheit schärfer zu sehen.
Danke, Arne. Es ist großartig, mit dir zu sprechen. Der erste Satz, den du gerade vollendet hast, der könnte auch von Martin Luther kommen, so mit theologisch und ein bisschen handfest. Ja. Danke, dass du da bist. Du bist ein Hoffnungsmensch und als solcher unterwegs. Ich wünsche dir alles Gute, dass du die Worte und Töne weiterfindest, um das auszudrücken, was dich bewegt und so agil und differenziert unterwegs zu sein.
Herzlichen Dank, es war eine große Freude, hier zu sein, Steffen. Danke.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr gesegnet weitergeht und dass ihr eine Hoffnung im Herzen habt, die euch trägt und die euch Mut gibt, nach vorne zu sehen. In diesem Sinne euch alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.